Viele Gläubige kennen die Spannung, auf der einen Seite haben sie Gottes Leben und Freude an seiner Gegenwart erfahren, auf der anderen Seite merken sie, dass Sünde und Versagen auch nach der Bekehrung nicht einfach verschwunden sind. Zwischen Perfektionsansprüchen und Resignation stellt sich die Frage, wie echte Gemeinschaft mit einem heiligen Gott unter solchen Bedingungen möglich ist und worauf wir uns im Umgang mit unserer Sünde wirklich stützen können. Unsere Sündennatur nach der Wiedergeburt ehrlich anerkennen. Göttliche Gemeinschaft beginnt damit, dass der Mensch sich nicht vor Gott versteckt. Dazu gehört auch, dass ein Wiedergeborener nüchtern anerkennt, was der Apostel Johannes mit scharfer Klarheit ausspricht, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Johannes schreibt hier nicht zu Menschen außerhalb des Glaubens, sondern zu solchen, die Gott als Vater kennen. Sie sind Geliebte Gottes, die berufenen Heiligen, und doch ist in ihrer gefallenen Natur weiterhin eine Macht wirksam, die er schlicht Sünde nennt. Wiedergeburt bedeutet, dass in der Tiefe unseres Wesens ein neues Leben aus Gott geboren wurde, nicht dass die alte Natur verschwunden wäre. Wer so tut, als sei die Sünde nur noch eine Erinnerung aus früheren Tagen, widerspricht sowohl der Schrift als auch der eigenen Erfahrung. Dieser Abschnitt, 1,7,2,2, behandelt das Sündigen der Gläubigen nach der Wiedergeburt, wodurch ihre Gemeinschaft mit Gott unterbrochen wird. Wenn die Gläubigen nach der Wiedergeburt keine Sünde mehr in ihrer Natur hätten, wie könnten sie dann in ihrem Verhalten sündigen? Auch wenn sie nur gelegentlich und nicht gewohnheitsmäßig sündigen, ist ihr Sündigen ein ausreichender Beweis dafür, dass die Sünde in ihnen weiterhin wirksam ist. Paulus gebraucht für diese innere Spannung eine ernüchternde Formulierung: Nun aber vollbringe nicht mehr ich es, sondern die in mir wohnende Sünde. Er trennt nicht sein Ich von seiner Verantwortung, aber er benennt die Quelle des inneren Widerstands gegen Gott. Sünde ist nach der Wiedergeburt nicht mehr Herr in unserem innersten Zentrum, doch sie wirkt weiterhin in unserem Leib der Erniedrigung und in alten Denk- und Reaktionsmustern. Wer dies leugnet, verliert die Fähigkeit zur Selbstprüfung. Perfektionistische Lehren, die einen sündlosen Zustand vor der Verwandlung unseres Leibes versprechen, setzen uns unter Druck, etwas vorzugeben, was real nicht vorhanden ist. So entsteht geistlicher Stolz nach außen und heimliche Verzweiflung nach innen. Die Gemeinschaft mit Gott lebt von Wahrheit im Innersten. Gottes Licht zeigt uns nicht nur einzelne Fehltritte, sondern auch die fortdauernde Neigung unseres Herzens, sich in sich selbst zu drehen. Wenn Johannes hinzufügt, wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns, dann warnt er vor einer Haltung, die Gottes Diagnose korrigieren will. Wer behauptet, nicht mehr zu sündigen, muss entweder seine Maßstäbe senken oder Gottes Urteil übergehen. Beides zerstört die feine Empfindsamkeit des Gewissens und macht die Stimme des Geistes leiser. Nüchterne Ehrlichkeit über unsere bleibende Sündennatur drückt uns nicht nieder, sondern bewahrt uns an einem Ort der Demut und Abhängigkeit. Sie schützt vor dem Hochmut, der andere von oben herab beurteilt, und vor der Naivität, die sich für unverwundbar hält. Wer weiß, dass Sünde in ihm wohnt, rechnet damit, dass er fallen kann, und sucht daher die Nähe des Herrn. Eine solche Haltung passt gut zu einer reifen, realistischen Hoffnung: Wir sind in Christus wirklich neu geschaffen, und doch liegt die endgültige Erlösung unseres Leibes noch vor uns. In dieser Spannung lernen wir, jeden Tag neu aus der Gnade zu leben, statt an einem Idealbild von uns selbst festzuhalten. Gerade so wird die Gemeinschaft mit Gott belastbar, nicht, weil wir makellos wären, sondern weil wir im Licht bleiben und uns von der Wahrheit korrigieren lassen. Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, so betrügen wir uns selbst, und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir sagen, dass wir nicht gesündigt haben, machen wir ihn zum Lügner, und sein Wort ist nicht in uns. Wer seine bleibende Sündennatur nicht verdrängt, sondern vor Gott anerkennt, gewinnt eine ehrliche, demütige und zugleich hoffnungsvolle Lebenshaltung. Fehltritte überraschen nicht mehr, sie erschüttern aber auch nicht die Gewissheit der Kindschaft, so wird das Herz wachsam. Das Gewissen sensibel und die Gemeinschaft mit Gott tiefer, weil sie nicht auf vorgespielter Perfektion, sondern auf Wahrheit und Gnade ruht. Bekennen, Vergebung und Reinigung der Weg zur Wiederherstellung der Gemeinschaft. Gemeinschaft mit Gott ist zart wie ein feiner Faden, sie reißt nicht bei jeder Regung, aber sie wird spürbar getrübt, wenn Sünde Raum gewinnt. Johannes beschreibt, dass Gläubige nach der Wiedergeburt weiterhin sündigen können und dass gerade dann ein von Gott gegebener Weg zur Wiederherstellung besteht. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Hier geht es nicht um die grundlegende Bekehrung, sondern um das Leben der Kinder Gottes im Licht des Vaters. Wir verlieren durch unsere Sünden nicht unsere Stellung als Kinder, aber der ungedrückte Umgang mit dem Vater wird gestört, das Herz wird schwer, das Gewissen beschwert. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, so dass er uns die Sünden vergibt und uns von aller Ungerechtigkeit reinigt. Das Bekenntnis hier meint das Bekenntnis unserer Sünden, unserer Versagen, nach der Wiedergeburt, nicht das Bekenntnis unserer Sünden vor der Wiedergeburt. Im Alten Bund illustrierte Gott diesen Zusammenhang durch das Sündopfer und das Übertretungsopfer. Wurde das Sündopfer dargebracht, so ging es um die innerste Sündenwirklichkeit vor Gott, beim Übertretungsopfer standen konkrete Verfehlungen im Vordergrund. Beides deutet auf Christus hin, der unsere Sünde und unsere Sünden getragen hat. Johannes lenkt den Blick auf dieses vollbrachte Werk und verbindet es mit dem praktischen Akt des Bekennens. Bekennen heißt, das, was Gott bereits als Sünde bezeichnet, ohne Ausreden vor ihm aussprechen und zu seiner Sicht übergehen. Der Geist der Wirklichkeit, von dem es heißt, dass er uns in die ganze Wirklichkeit hineinführen wird, bringt ans Licht, was in uns nicht zu Gott passt, nicht um uns zu verdammen, sondern um uns in den Bereich seiner reinigenden Gnade zurückzuführen. Bemerkenswert ist, dass Johannes Gottes Vergebung nicht mit seiner Barmherzigkeit, sondern mit seiner Treue und Gerechtigkeit verbindet. Gott vergibt nicht, weil er unsere Sünde gering schätzt, sondern weil das Blut Jesu bereits für sie vergossen wurde, denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Das Kreuz ist der objektive Grund, auf dem Gott handeln kann, ohne seine eigene Heiligkeit zu kompromittieren. Wenn Gott unsere Sünden vergibt, dann weil Christus sie getragen hat, wenn er uns reinigt, dann weil das Blut des Lammes bleibend vor ihm gilt. Darum ist Gott, wenn wir bekennen, nicht nur barmherzig, sondern treu gegenüber seinem eigenen Wort und gerecht gegenüber dem Werk seines Sohnes. Vergebung und Reinigung gehören zusammen, sind aber nicht dasselbe. Vergebung betrifft die Schuld und den Anstoß, sie bedeutet, dass Gott die Sünde nicht mehr gegen uns rechnet. Reinigung betrifft den Schmutz, den die Sünde hinterlässt, die Spuren in unserem Gewissen, in unseren Regungen und Beziehungen. Die Schrift spricht von einem Gewissen ohne Anstoß, dahin führt uns der Herr, wenn er nicht nur erlässt, sondern innerlich säubert. Wem vergeben ist, der darf aufatmen, wer gereinigt ist, hat wieder einen freien Blick zu Gott. So wird der Faden der Gemeinschaft neu gespannt, oft tiefer als zuvor, weil wir die Ernsthaftigkeit der Sünde und die Kostbarkeit des Blutes bewusster wahrnehmen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Denn dies ist mein Blut des Bundes, das für viele zur Vergebung der Sünden vergossen wird. Wer Sünde im Licht Gottes konkret bekennt, erlebt Vergebung und Reinigung nicht als abstrakte Lehre, sondern als spürbare Wiederherstellung der Gemeinschaft, die Last des Gewissens weicht, der Abstand zum Vater schrumpft und aus der erfahrenen Gnade wächst eine leise, aber entschiedene Liebe zur Heiligkeit, die nicht vom Druck des Gesetzes, sondern von der Schönheit der Nähe Gottes getragen wird. Ein ausgewogenes Leben im Licht statt perfektionistischer oder gesetzloser Extreme. Zwischen zwei Abgründen führt der Herr seinen Weg, zwischen einem perfektionistischen Ideal, das der Realität nicht standhält, und einer gesetzlosen Gelassenheit gegenüber der Sünde, die das Herz verhärtet. Der erste Johannesbrief hält diese Spannung bewusst aus. Einerseits schreibt Johannes, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Sünde bleibt ernst, und Gottes Ziel mit uns ist nicht eine arrangierte Koexistenz mit unseren Neigungen, sondern wirkliche Heiligung. Andererseits stellt derselbe Apostel im direkten Zusammenhang die Verheißung vor Augen, wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Gott rechnet damit, dass seine Kinder fallen, und gibt ihnen doch keine Erlaubnis zur Sünde, sondern einen Weg der Rückkehr. Die Verheißung in einer Stunde und 9 Minuten darf niemals als Ermutigung zur Sünde missbraucht werden. Das bedeutet, wir sollten nicht denken, wir könnten hinausgehen, Sünde begehen, sie dann bekennen und anschließend die Reinigung des Herrn empfangen. Ein solcher Gedanke führt zum Antinomianismus, zu der Auffassung, dass wir, weil wir unter der Gnade sind, von jeder Vorschrift frei sein und uns der Sünde hingeben könnten. Unrealistischer Perfektionismus entsteht oft aus einem echten Verlangen nach Heiligkeit, aber er verliert die biblische Sicht des Menschen aus den Augen. Wer erwartet, einen Zustand völliger Sündlosigkeit bereits jetzt erreichen zu müssen, wird entweder blind für seine tatsächlichen Verfehlungen oder fällt in tiefe Entmutigung, wenn er seine Schwachheit entdeckt. In beiden Fällen leidet die Gemeinschaft mit Gott, entweder verschiebt man das Bild von Sünde so, dass nur noch grobe Fehltritte zählen, oder man zieht sich innerlich von Gott zurück, weil man sich als hoffnungslosen Fall erlebt. Johannes möchte beides verhindern, indem er uns nüchtern daran erinnert, dass alle unter der Sünde seien und gleichzeitig das Werk Christi so groß zeichnet, dass kein Fallen endgültig sein muss. Das andere Extrem ist die gesetzlose Gleichgültigkeit, die das Evangelium als Freibrief missversteht. Wer denkt, man könne die Sünde bewusst in Kauf nehmen und anschließend durch ein rasches Bekennen alles wieder in Ordnung bringen, hat die Gnade in ein System verwandelt. Die Schrift warnt vor einem solchen Missbrauch. Paulus schreibt: Wir wissen aber, dass das Gericht Gottes über die, die solche Dinge praktizieren, der Wahrheit gemäß ist. Wo Sünde geplant und kultiviert wird, nur weil man die Möglichkeit der Vergebung kennt, verliert das Herz die Furcht des Herrn. Das Gewissen stumpft ab und das feine Empfinden für Gottes Gegenwart geht Schritt für Schritt verloren. Nicht weil Gott unwillig wäre zu vergeben, sondern weil der Mensch die Ernsthaftigkeit der Sünde nicht mehr wahrnimmt. Ein ausgewogenes Leben im Licht nimmt beide Seiten ernst, die Heiligkeit Gottes und die Tiefe seiner Gnade. Es geht nicht darum, Sünde zu kalkulieren, sondern darum, in der Gegenwart dessen zu leben, der voller Gnade und Wirklichkeit ist. In seinem Licht wird Sünde nicht verharmlost, aber sie wird auch nicht übermächtig. Das Herz lernt, Versuchungen nicht leicht zu nehmen und zugleich nicht in Verzweiflung zu versinken, wenn es gefallen ist. Praktisch bedeutet das, wir rechnen mit unserer Schwachheit, ohne uns mit ihr zu versöhnen, wir rechnen noch mehr mit der Kraft des Blutes Christi, ohne sie billig zu machen. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Was nun? Haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als Griechen zuvor beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. In der Spannung zwischen Heiligkeit und Gnade bewahrt eine ausgewogene Haltung das Herz davor, an sich selbst zu verzweifeln oder die Sünde zu verharmlosen. Wer nüchtern mit der eigenen Schwachheit rechnet und zugleich im Vertrauen auf das Blut Christi bleibt, lernt, im Licht zu leben. Mit wacher Ehrfurcht, aber ohne lähmende Angst, und erfährt gerade so eine stabile, hoffnungsvolle Gemeinschaft mit Gott, die weder durch Stürze noch durch Siege ihren Mittelpunkt verliert. Herr Jesus Christus, danke, dass du mich nicht mit einer unerreichbaren Forderung nach eigener Perfektion allein lässt, sondern mich in das Licht deiner Wahrheit stellst. Du kennst meine Sündennatur und meine konkreten Versagen, und doch hast du am Kreuz vollständig für mich bezahlt. Stärke in mir die Demut, meine Sünde nicht zu beschönigen, und die Zuversicht, deine treue Vergebung und reinigende Kraft im Blut des Lammes immer neu zu ergreifen. Lass meine Gemeinschaft mit dir nicht auf meinen wechselhaften Gefühlen, sondern auf deiner treuen Zusage und deiner vollbrachten Erlösung ruhen. So erfülle mich mit deinem Frieden und deiner Freude, damit dein Leben in mir frei fließen und sichtbar werden kann. Amen.